Das Thema, über das wir uns heute Gedanken machen, ist für mich persönlich ein Thema, das mich in meinem Glaubensleben immer wieder bewegt. Ich habe mir vorhin gedacht, ich war auch drüben in der Gebetszeit, und dann habe ich mir gedacht, ja, die lieben doch alle den Herrn Jesus. Wir singen da Lieder, wo es um die Liebe geht. Mit allem, was ich bin, will ich dich lieben. Braucht ihr überhaupt eine Predigt zu dem Thema über Gott lieben? Vielleicht ist es so, dass man das Thema mehr oder weniger immer wieder mal braucht. Und dass es etwas ist, was schon Bedeutung hat. Was das Wichtigste im Leben ist, so habe ich das überschrieben. Wir verlieren uns manchmal in Nebensächlichkeiten, dringenden Angelegenheiten und das wirklich Wichtige geht unter. Es ist gut, wenn wir uns immer wieder mal fragen, was ist wirklich wichtig? Wenn wir Dinge mal auf einen Punkt bringen wollen, uns überlegen, was ist das Entscheidende? Es gibt Wichtigeres und Unwichtigeres. Es gibt vieles Dringendes, was vielleicht nicht wichtig ist. Und ich gehe davon aus, dass die meisten unter uns der Aussage zustimmen, dass Gott und eine persönliche Beziehung zu ihm grundsätzlich das Wichtigste im Leben ist. Man könnte aber einen Schritt weiter gehen und fragen, was aber ist in der Beziehung zu Gott das Wichtigste? Was sagt Gott dazu, wenn wir ihn fragen? Worauf sollen wir uns fokussieren, um das Wichtigste in den Augen Gottes als Ziel für unser Leben festzulegen? Ziele haben ja immer die Bedeutung, dass sie mir helfen, meinen Willen, meinen Gedanken, mein Herz auf etwas auszurichten. Ziel bedeutet nicht, dass ich unbedingt immer schon dort bin, aber ich bin unterwegs in eine bestimmte Richtung. Und der folgende Abschnitt in der Heiligen Schrift kann uns weiterhelfen, wenn es darum geht, was das Wichtigste im Leben ist. Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der den Wortwechsel zugehört hatte, weil er sah, dass er, Jesus, ihnen gut geantwortet hatte, fragte ihn, welches ist das erste Gebot unter allen? Mit anderen Worten, kommt da einer zum Herrn Jesus und der war jetzt mit aufrichtigem Herzen und hat ihn gefragt, sag mir doch das, was die höchste Priorität in den Augen Gottes hat. Nichts anderes steht dahinter, diese Frage, was ist das höchste Gebot? Was ist Gott am wichtigsten? Jesus aber antwortet ihm, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot. Es gibt nur einen Gott. Und es geht in diesem Text um den allein wahren Gott. Es gibt viele Wesen, die man als Götter bezeichnet oder als Götter behandelt, aber es gibt nur einen wahren Gott. Und dieser Gott ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Dieser Gott hat an uns Menschen Interesse und er geht darum einen Weg auf uns Menschen zu, weil wir sonst von ihm nichts wissen könnten. Gott ist ja ein verborgener Gott. Und dieser Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, hat sich besonders einem Volk zugewandt im Alten Testament, das Volk der Juden. Es ist der Gott, der Geschichte mit Israel gemacht hat bis zur Menschwerdung Jesu und dann Jesus Christus als die Offenbarung Gottes an sich hat uns gezeigt, wer Gott ist. Und diesem Gott sollen wir ungeteilt, ganz lieben mit allem, was uns zur Verfügung steht. Mich spricht das immer wieder an, mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Denken, ganzer Kraft, ungeteilt. Mit anderen Worten, Gott stellt einen Anspruch an uns. Und er sagt, ich möchte dich ganz. Wie geht's uns damit? Bei dem Gedanken, da steht ein Gott vor uns und er sagt, liebe mich. In unserem rebellischen Herzen könnte die Frage aufsteigen, was ist denn das für ein Gott, der sich vor uns hinstellt und gebietet, liebe mich. Ich habe mir persönlich diese Frage vor Jahren gestellt. Eigentlich wirkt das komisch. Ich bin zu folgendem Schluss gekommen. Hinter diesem Anspruch Gottes, ja, hinter dieser Forderung Gottes, steht ein Gott, dessen Größe, dessen Handeln mit uns und dessen Wesen die Grundlage für diese Erwartung Gottes ist. Mit anderen Worten, dahinter steht eine Realität, die diese Forderung rechtfertigt. Dahinter steht ein Gott, der absolut liebenswürdig sein muss. Hinter dieser Forderung steht ein Wesen, dass wenn wir den nicht lieben von ganzem Herzen, dann ist etwas in unserem Leben verkehrt. Und das Verkehrte kann eben auch das sein, dass wir diesen Gott noch gar nicht richtig erkannt haben und verstanden haben. Mir fällt auf, dass ich erst in den letzten Jahren meine, die Liebe Gottes besser zu verstehen. Und ich bin jetzt schon über 40 Jahre mit Jesus Christus unterwegs. Langsam begreife ich, dass Gott uns Menschen geschaffen hat, um an uns die Größe seiner Liebe und Gnade zu zeigen. Ich finde es irgendwie verrückt oder eigenartig, dass man so lang mit Gott unterwegs sein kann und erst nach vielen, vielen Jahren meint, jetzt habe ich das ein bisschen verstanden. Gott ist Liebe. Und sein Anspruch an mich ist absolut okay. Absolut okay. Jesus fährt dann fort und das zweite Gebot von den Wichtigen ist ihm vergleichbar. Mit anderen Worten, es steht absolut auf derselben Stufe. Nämlich dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein Gebot. Heute bleiben wir beim ersten Teil, Gott lieben. Aber das ist schon auch sehr interessant, dass Gott hergeht und sagt, ich will, dass du mich ganz und ungeteilt liebst. Und dann fortfährt und sagt, aber das andere ist mir genauso wichtig, dass du deinen Nächsten liebst, auf derselben Höhe. Ich finde es, als ich das letzte Sonntag vorbereitet habe, also für den letzten Sonntag, habe ich mir gedacht, das ist mir noch nie aufgefallen. Auf derselben Höhe, liebe deinen Nächsten. Gott ist Liebe. Und das ist eine tolle Maschine wahrscheinlich. Ich liebe Motorräder. Nein, ich liebe sie nicht, aber... Schluss. Wichtiger, wir fahren jetzt fort, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, recht so, Meister, es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzem Verständnis, mit ganzer Seele, mit aller Kraft, den Nächsten zu lieben wie sich selbst, Und jetzt fährt er nochmal fort, das hat Jesus gar nicht gesagt, aber er hat recht, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Hier nur noch an dieser Stelle der Hinweis, Gott ist es wichtiger, wie wir im Herzen zu ihm stehen, als das, was wir ihm zur Verfügung stellen und was wir für ihn tun. Das kennen wir doch auch in Beziehungen, dass es Situationen gibt, wo der Mann zu seiner Frau sagt, ich tue doch alles, ich bringe das Geld ein, ich schaffe, ich mache, ich tue. Und die Frau sagt, ja, aber ich möchte dich. Ohne Liebe ist alles nichts. 1. Korinther 12. Und wenn wir das mal so zusammenfassen, diese zwei Gebote, Jesus sagt an diesen zwei Geboten, eben an einer anderen Stelle, im Matthäusevangelium, hängt das ganze Gesetz um die Propheten, Gott lieben und den Nächsten lieben. Mit anderen Worten, wie es auch an anderen Stellen in der Schrift heißt, das Ziel der ganzen Bibel, das Ziel der ganzen Bibel ist letztlich das, dass wir fähig werden, Gott zu lieben. Die Bibel möchte uns Gott offenbaren und zeigen, wie groß und wie herrlich und wunderbar sein Wesen ist, dass in unserem Herzen etwas aufbricht und wir sagen, ich liebe dich, Gott. Und die Anweisungen der Schrift haben das Ziel, uns zu befähigen und uns zu zeigen, wie Liebe im konkreten Fall aussieht. Wenn ich das recht verstehe, ist dazu die Heilige Schrift da. Auch die Dinge, wo die Schrift uns sagt, im Blick auf die Zukunft, das ist ja auch wieder etwas, was uns die Liebe zu Gott erneuern kann. Was für Pläne hast du mit uns, Gott? Großartig. Und dieses Großartige, dass Gott sagt, das Ziel der Erlösung ist dann, dass wir einmal zusammen sind, wenn kein Mond, keine Sonne, nichts mehr da ist, neuer Himmel, neuer Erde. Und dann heißt es, und siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird mitten unter ihnen wohnen. Gemeinschaft, Beziehung ist ein großes Ziel. Grundsätzlich könnte man jetzt hergehen und sagen, okay, wenn wir das wissen, das Ziel Gottes, das Ziel der Heiligen Schrift, wir sollen Gott lieben und den Nächsten lieben, dann können wir jetzt eigentlich die Bibel wegschmeißen und sagen, da steht ja schon alles, Gott lieben und den Nächsten lieben. Klingt irgendwo interessant, aber vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht. Denn wenn wir anfangen, über Liebe zu reden, dann gäbe es sicher unter uns viele Ideen, wie Liebe denn aussieht. Und ich glaube, dass es hervorragend ist, dass Gott uns in der Heiligen Schrift definiert, wie Liebe konkret aussieht. Die Gebote, wie wir miteinander umgehen sollen, ist nichts anderes, als wie die Anweisung, wie Liebe im Alltag aussieht. Und darum denke ich, ist es gut, wenn wir die Bibel haben und wir können sie nicht wegschmeißen, sondern wir brauchen sie, um Liebe recht zu verstehen. Hans-Peter hat es schon kurz angesprochen, im Griechischen gibt es mehrere Begriffe für das, was wir als Liebe bezeichnen. Nur als Beispiel, das ist nicht so wichtig, aber wir gehen kurz darauf ein. Es gibt den Begriff Agape. Agape könnte man überschreiben, ich liebe dich, wie du bist. Diese selbstlose Liebe, wo du nichts leisten musst, wo du nichts sein musst, wo du nichts bringen musst, wo du einfach um deiner selbst geliebt wirst. Ich liebe dich, wie du bist. Und manchmal denke ich mir, ich staune hin und wieder über die Liebe Gottes. Was? Bei uns gibt es einen Begriff, da sagt man dann manchmal, der hat einen Narren gefressen an dem oder der. Manchmal denke ich mir, was ist mit Gott los, dass er uns liebt? Da gibt's doch nichts wirklich so Liebenswertes. Rebellen, eigensinnig. Das ist diese Agape-Liebe. Ich liebe dich, wie du bist. Und ich habe für dich das Beste vorbereitet. Du musst auch reagieren. Aber ich liebe dich, wie du bist. und ich habe für dich das Beste vorbereitet. Dann gibt es Philia, das ist diese Freundschaft, liebe ich. Und das hat etwas damit zu tun, ich liebe dich, weil du so bist. Ja? Es gibt immer wieder Situationen, wo man ganz ehrlich sein muss und sagt, ich habe diesen Menschen gern, weil der gibt mir was, das bringt mir was, oder der ist so sympathisch oder so. Das sind Dinge im anderen drin, wo man sagt, darum liebe ich ihn. Da würde man im Griechischen sagen Philia. Und dann gibt es diese verwandtschaftliche Liebe, Zärtlichkeit unter Verwandten, wo man sich in den Arm nimmt, wo man sich streichelt in einer ganz guten Art und Weise, wie es auch in der Gemeinde sein könnte, dass man sich in den Arm nimmt, sich berührt. Dann gibt es Eros, Sinnlichkeit und das leidenschaftlichste Epithymia, dieses Begehren, dieses Verlangen, wo der Gaul dann mit einem durchgeht. Wenn man das so sagt, ja. Wir wollen uns heute über diese Agape-Liebe unterhalten, ja. Und auch 1. Korinther 12 ist diese Agape-Liebe als eine Liebe, die Menschen aus sich heraus gar nicht leisten können, sondern sie brauchen dazu die Hilfe Gottes. Wir können uns fragen, woran kann ich erkennen, dass ich Gott liebe? Das sind jetzt heute diese zwei Fragen, die wir uns stellen wollen. Woran kann ich erkennen, dass ich Gott liebe? Und wie kann meine Liebe zu Gott wachsen? Woran können wir erkennen? Manchmal frage ich mich, manchmal bin ich auch irgendwo in einer inneren Not, wenn wir da Lieder singen über Herr, ich liebe dich und so, dann kommt bei mir immer wieder mal die Frage, und Hans, nur Emotion oder ist dahinter auch ein Leben, das das bestätigt? Ich zögere manchmal, das zu sagen. Wollen uns ein paar Gedanken machen, woran kann ich erkennen, dass ich Gott liebe? Ich glaube, wir können das schon auch ein Stück weit daran irgendwo ein Symptom sehen. Ist Verlangen nach Gott und seiner Nähe da? Das ist das Natürlichste, dass man, wenn man jemanden liebt, dass man Verlangen nach ihm und seiner Nähe hat. Psalm 73, wen habe ich im Himmel außer dir und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Was für eine Aussage. Lest den Psalm und schaut an, wie er zu dieser Aussage kam. Es ist das Ende des Psalms, wo da steht, wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt der Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Mir aber ist die Nähe Gottes köstlich, habe Gott den Herrn zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkündigen. Ich denke, die meisten unter uns kennen solche Zeiten, wo es in unserem Herzen heißt, Herr, ich sehne mich nach dir, ja. Aber die meisten unter uns kennen vielleicht auch Zeiten, wo nichts von dem da ist, wo es dunkel ist, wo es leer ist, wo das Herz kalt ist. Und? Ist dann keine Liebe mehr zu Gott da? Das Beständigste in unserem Leben ist das Verändern unserer Gefühlslage. Manchmal spielen die Gefühle verrückt, manchmal ist das Herz brennend, manchmal ist es kalt. Und wir meinen, die Liebe zu Gott ist nicht mehr da. Es gibt schwierige Zeiten. Es gibt Zeiten, wo wir in der Wüste sind, wo wir nichts empfinden. Es gibt Zeiten, wo uns das Wort Gottes scheinbar nichts mehr sagt, wo auf einmal die Kraft nicht mehr da ist, die früher das Wort Gottes in unserem Leben hatte und so weiter und so fort. Es gibt Anfechtungen, es gibt Zeiten der Dürre aufgrund von Ungehorsam. Da gibt es viele Dinge. Also das Verlangen nach der Nähe vor Gott oder dieses warme Gefühl, das ist nicht so zuverlässig. Wenn wir den Apostel Johannes fragen, woran kann ich erkennen, dass ich Gott liebe, dann macht er das sehr nüchtern. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst auch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Ich hätte es gern anders gehabt, Johannes. Aber der sagt einfach, schau mal, wie gehst du mit dem Nächsten um? Sehe ich im Umgang mit dem Nächsten in deinem Leben Liebe? Liebe, wie die Schrift meint, dass du das Beste für den anderen willst, dass du dich um den anderen kümmerst, dass du dich um eine Beziehung kümmerst, dass du vergibst, dass du annimmst, dass du erträgst, was auch immer. Darum haben wir ja die Schrift. So viele Abschnitte in der Schrift, die sagen uns, wie sollen wir denn miteinander umgehen? Das heißt, wie sollen wir lieben? Und Johannes sagt, schau doch mal die Beziehung zum anderen an. Und wenn da nicht irgendwie auch Liebe erkenntlich wird, Liebe, wie es die Schrift meinst, dann sprich nicht davon, dass du Gott liebst. Wir können uns die Frage stellen, liebe ich meinen Nächsten? Wie sieht der Umgang mit anderen Menschen aus? Ist Liebe meinem Reden und Handeln wahrnehmbar? Und wenn, dann sind es schon mal gute Zeichen, dass man Gott liebt. Es ist nämlich so, wenn Menschen beginnen, Gott zu lieben, kommt eine Bewegung in ihr Leben hinein, die sie zum Nächsten hinführt. Ein Leben mit Gott ist nicht mystik, sondern Leben mit Gott führt uns, bewegt uns in unserem Herzen zum Nächsten hin. Wer Gott lebt, wird auch eine Bewegung zum Nächsten in sich erleben. Johannes sagt dann weiter, daran erkennen wir, dass wir Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Ein richtiger Kreislauf. Und jetzt kommt Johannes zu einem Thema, wo wir sagen, Moment mal, da geht es ja doch um Gehorsam. Aber ist Liebe nicht Freiheit? Und ist nicht Gehorsam Bindung? Widerspricht sich das nicht? Lass uns doch mal Jesus Christus anschauen. Wenn einer vollkommen liebt, wenn einer den Vater vollkommen geliebt hat und liebt, dann ist das Jesus Christus. Und was ist das Kennzeichen seines Lebens hier auf dieser Erde? Ich rede, was du mir sagst. Ich tue, was du mir sagst. Ohne dich, ohne deinen Willen tue ich nichts. Es ist völlige Abhängigkeit. Der Sohn zeigt seine Liebe zum Vater durch Gehorsam. Lasst uns davon lernen, Liebe und Gehorsam ist kein Widerspruch. Sondern lass uns darüber nachdenken und den rechten Schluss ziehen. Ja, selbstverständlich. Wenn ich Gott liebe, dann ist auch in meinem Herzen der Wunsch, seinen Willen zu tun. Was möchtest du, dass ich tun soll? Sag mir's. Der Sohn anerkennt den Vater als der, der ihm sagt, was er tun soll. Wie viel mehr sollen doch wir als Christen Gott anerkennen und sagen, ich liebe dich, Vater. Was möchtest du, dass ich tun soll? Ist in meinem Leben Gehorsam gegenüber Gott erkennbar? Ich sage das bewusst erkennbar. Ich spreche nicht von Vollkommenheit. Ich spreche nicht, dass wir nie einen Fehler machen. Aber ich spreche davon, dass in unserem Herzen dieser Wunsch ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Was gefällt dir, Herr? In jeder anderen Beziehung ist es für uns völlig klar, dass wenn ich eine Freundschaft habe, dann ist es unmöglich oder dann zerstöre ich die Freundschaft, wenn ich Dinge tue, was meinem Freund absolut nicht gefällt. Da können wir noch manches dazu sagen. Aber es ist uns doch völlig klar, wir können doch nicht mit irgendwelchen Dingen liebäugeln und wo Konkurrenz zu meiner Frau wäre und so weiter und so fort. Das ist für uns völlig logisch. Und im geistlichen Bereich, da gehen wir auf einmal manchmal ganz komische Wege und sagen, ja, da muss aber alles Platz haben. Jesus sagt, wer meine Gebote festhält, wer sie hat und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Ist das nicht logisch? Wenn ich jemanden liebe, dann frage ich, was möchtest du, dass ich tun soll? Und wir sprechen jetzt von Gott. Wir sprechen nicht von Menschen, die manchmal unrechte Anforderungen oder Erwartungen an uns haben. Wir sprechen von Gott. Was möchtest du, Gott, dass ich tun soll? Und es gibt ein Symptom, wo Jesus sagt, wenn man ein Gebot hat, also da muss man schon irgendwie mal gefragt haben, was möchtest du? Und wer es hält, also ich nehme dich auch ernst, ich habe Respekt vor dir und ich tue das, was du sagst, der ist es, der mich liebt. Und es kommt hier noch was dazu. Wer aber mich liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Hier kommt eine wachsende Beziehung zustande. Ich werde mich dir offenbaren. Ich glaube, dass Gott mit manchen Menschen einen vertrauten Umgang hat oder einen vertrauteren Umgang hat. Menschen, die eine besondere oder die diese Haltung zu ihm einfach stimmt. Es macht einen Unterschied. Und ich habe Menschen kennengelernt, die diesen Vers völlig falsch verstehen und einfach hergehen und mir die Bibel um die Ohren schlagen. Sie lieben nicht Gott, aber sie wollen die Bibel missbrauchen und überhäufen mich mit Bibelworten. Das ist auch wieder verkehrt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich da meine. Wie kann meine Liebe zu Gott wachsen? Ich glaube, dass wir nicht schwarz-weiß denken sollen. Entweder habe ich keine Liebe oder ich habe die vollkommene Liebe. Irgendwo sind wir immer dazwischen drin, meine ich. Und wir können uns überlegen, wo würde ich vielleicht heute mein Kreuz machen bei der Frage, wie sehr liebe ich Gott? Würde ich es hier machen? Manchmal kann ich es hier machen, manchmal kann ich es da machen, manchmal fühle ich gar nichts und so weiter und so fort. Also es geht nicht um das Perfekte, aber wir können was tun, dass die Liebe zu Gott wächst und Gott tut was, damit das auch in unserem Leben möglich wird. Der bedeutungsvollste Wachstumsfaktor ist die Liebe Gottes zu uns. Ich erinnere mich noch gut, Hans-Peter, du warst in Bregenz in der EMK. In dieser Zeit hat mich das sehr beschäftigt. Die Frage, wie kann meine Liebe zu Gott wachsen? Ich habe mir an meine Tür, in meinem Zimmer ein kleines Plakat hingemacht mit dieser Frage, die Jesus Christus dem Petrus gestellt hat. Liebst du mich? Dann habe ich mir überlegt, was kann ich tun, dass meine Liebe zu Gott wächst? Und eine Sache ist mir schnell klar geworden, dass was mir am meisten hilft, dass meine Liebe zu Gott wächst, ist seine Liebe. Wir können letztlich diese Liebe nicht produzieren. Aber wenn wir uns mit seiner Liebe beschäftigen, dann macht das was mit uns. Die Freiheit, die uns Gott gibt und seine Zuwendung ermöglicht, das unsere Liebe zu ihm. Ich finde es großartig, wie Engeli das formuliert hat. Freiheit, Liebe braucht Freiheit. Liebe kann unter Zwang nicht entstehen. Gott gibt uns eine riesige Freiheit und sagt, ich liebe dich. Und ich habe das Beste für dich vorbereitet. Ich möchte, dass du das alles bekommst. Ich wende mich dir zu. Ich möchte dir meine Liebe zeigen. Und jetzt kommt die Situation, wo ein Mensch sagen kann, okay Gott, ich willige ein. Ich antworte dir mit meinem Leben. Ich liebe dich, Herr. Gott hat sich uns so zugewandt. Ich denke, dass auch schwierige Zeiten mit Gott die Liebe zu Gott fördern. Wenn du durch ganz schwierige Zeiten gehst, dann möchte ich dich einfach bitten, dass es eine Grundüberzeugung in deinem Leben entwickelt werden soll. Gott ist Liebe. Und wenn Gott mir sowas schon zumutet, dann soll darin und wird darin auch ein Gewinn sein. Und ein Gewinn könnte sein, dass in dieser schwierigen Zeit Gott in einer besonderen Weise erlebt wird. Deine Gottesbegegnungen, deine Erfahrungen mit Gott in diesen schwierigen Zeiten können deine Liebe zu ihm enorm entfalten. Denk an den König David. 2-3 Jahre musste er fliehen vor Saul. Dann schreibt er den Psalm 18 und ziemlich am Anfang steht: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, meine Burg, mein Fels, mein Heil. Früher hatten wir ein Lied, da hieß es dann so: Ach, das ist eine Zeit gewesen, da ich lebte nur für mich. Ich vernahm dein sanftes Werben, doch mein trotzig Herz erklärte: Gar nichts du und alles ich. Gar nichts du und alles ich. Doch du fandst mich und ich schaute blutend an dem Kreuze dich, sah dein wunderbares Lieben und im Herzen klang es leise: Etwas du und etwas ich. Aber deines Geistes Walten zog mich näher hin zu sich. Ich war kleiner, du warst größer und ich sprach mit Liebe und Sehnen: Mehr Herr du und weniger ich. Himmelhoch die Berge ragen, endlos dehnt das Weltmeer sich, aber deine Liebe ist größer und sie hat mich überwältigt. Alles du und gar nichts nicht. Ich glaube, dieses Lied drückt es so gut aus. Ich weiß, bei der Predigt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und so weiter und so fort, da könnte ich euch ein prima schlechtes Gewissen machen. Weil man immer zu wenig liebt. Es gibt immer zwei Dinge, wo man zu wenig macht. Man liebt zu wenig und man betet zu wenig. Was mir aber am Herzen liegt, ist, dass euer Herz berührt wird und dass es in diese Richtung geht. Was ist das für ein wunderbarer Gott, dem meine Liebe so viel bedeutet? Und das tröstet mich, dieses Lied. Ich stehe da mittendrin. Mehr Herr du und weniger ich. Nur noch du, Herr. Lass dir von Gottes Liebe das Herz erwärmen und deine Liebe zu ihm stärken. Das ist das Hauptanliegen heute. Johannes schreibt im ersten Brief: Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du in der Liebe zu Gott wachsen möchtest, dann beschäftige dich mit der Liebe, die Gott zu dir hat. Jetzt bin ich schon über eine halbe Stunde. Wo sind eigentlich die Bilder von mir? Die Botschaft, kommt die an? Altes Ehepaar, das Kätzli auf dem Schoß. Und hier gibt es nur noch Katzenbilder. Und der Mann sagt, es war offensichtlich früher anders. Da gab es Bilder von ihm an der Wand. Wo sind eigentlich die Bilder von mir? Mir hat das wirklich einmal sehr angesprochen. Als ob Gott mich fragen möchte: Hans, wo sind die Bilder von mir? Hat sich da was in dein Leben eingeschlichen, wo auf einmal das Verhältnis nicht mehr stimmt? Mich berührt dieser Vers, Jeremia 2,2, so spricht der Herr: Ich denke noch an deine jugendliche Zuneigung, an die Liebe deiner Brautzeit, da du mir nachzogst in der Wüste, in einem unbebauten Land. Wir hören hier das Herz Gottes, das zum Volk sagt, was waren das für Zeiten? Damals, als du noch arm warst und nichts hattest. Aber deine jugendliche, deine Zuneigung, das war großartig. Und wir finden auch im Neuen Testament in der Offenbarung diese Klage Gottes, ich habe was gegen dich, Arbeit und so und alles, passt alles. Aber wo ist die erste Liebe? Das ist immer ein Thema. Weißt du, und dann denke ich mir, wir sollten eigentlich in unserem Leben sowas wie ein Fotoalbum von Gott haben, wo wir unsere Erlebnisse mit Gott einschreiben, wo wir aufschreiben, was er uns klar gemacht hat, wo wir quasi unsere gedanklichen Bilder festhalten und sagen, das lese ich mir hin und wieder mal durch. Ihr habt hier Gedenksteine, wo Menschen draufgeschrieben haben, was sie in einer bestimmten Situation in ihrem Leben mit Gott erlebt haben. Es wäre doch großartig, wenn wir sowas wie ein Fotoalbum haben. Ihr versteht das Bild, wo wir dann immer wieder hergehen und sagen, an das will ich mich erinnern, Gott. Und je länger du mit Jesus unterwegs bist, umso mehr Bilder sammelst du. Es gibt Abschnitte in der Heiligen Schrift, wo der Psalmist klagt und sagt, Gott, wo bist du denn? Und irgendwann sagt er, aber ich denke jetzt an die früheren Zeiten. Ich denke jetzt an deine Gnadenerweisungen. Und das macht was mit ihm. Lass uns doch diese Fotos von Gott immer wieder herausholen. Wenn wir Anbetungszeit haben, ist es sowas wie, schauen wir uns ein Foto von Gott an. Wenn du sagst, meine Liebe zu Gott, die bräuchte eigentlich einen neuen Aufbruch, dann vielleicht ist es hilfreich, wieder dran zu denken, meine Herren, wie war denn das damals, als ich zum Glauben kam? Als ich von der Finsternis ins Licht trat, als ich zum ersten Mal die Liebe Gottes erlebt habe, als er mich befreit hat und. Ich muss kürzen. Als junger Mensch hat mich ein Lied sehr beschäftigt. Es gibt ein Buch, Jim Elliot, Im Schatten des Allmächtigen. Und da hat er seiner Freundin oder seiner Frau, also nicht Frau, sondern, ja, wie nennt man das? Sie waren mitten in der Abklärungsphase, ja, und hatten noch keine Klarheit. Und da hat er immer wieder auch mal kleine Briefe geschrieben, unter anderem auch einmal ein Lied angekreuzt. Und da heißt es, so hält etwas mich hier unten fest, das Weg, von dir mein Herz zieht, so dass es heimlich deine Nähe, den trauten Umgang mit dir flieht, so hilft das schnell, dann ihren Kind in neuer Lieb zu dir sich find. Häng ich ein Hoffen, Lieb und Wert, das mir den Kommen her verstellt, das tief im Innern mich mit Macht will fesseln an die eitle Welt, so löse mich und mach mich frei, dass dich zu schauen mein Höchstes sei. Dies hungrige Herz füllst du allein. Stillst alle Sehnsucht in der Brust, um dein zu warten, bis du kommst. Bei dir zu sein, sei meine Lust, dir dienen, mehr und mehr, sei meine Seele voll Begehr. Solche Lieder schreibe ich mir ab und heft sie mir da hinein und die lese ich immer wieder mal durch, weil ich spüre, da spricht mein Herz an, wo ich jedes Mal sage, ja Herr, ich will das. Wo stehe ich? Ich sehne mich nach dir. Und ich habe immer wieder Korrekturen nötig. Gott hat mir einmal, wir lesen einfach noch zwei Bibelverse. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Gott hat seine Liebe bewiesen. Schlüsselvers für mein Leben. Von Jesus heißt es, ihm, der uns geliebt hat oder ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein Prediger aus dem Pietismus hat das mal so formuliert, ihm, der uns liebt, Klammer auf, wir mögen ihn lieben oder nicht. Manchmal macht es uns Not, die Frage, liebe ich dich wirklich, Herr? Ich finde das gut formuliert, ihm, der uns liebt, das steht fest. Wir mögen ihn lieben oder nicht. Und er hat in uns etwas getan, uns herrlich gemacht, wenn wir zu Christus gehören, heilig gemacht, gerecht gemacht. Und dieser Prediger sagt dann, wir sind Könige und wir sind herrlich gemacht, auch wenn wir selber uns noch im völlig geistlichen Elend stehen. Ihm sei die Herrlichkeit. Ich habe auch heute so eine kleine Karte mitgebracht, könnt ihr dann mitnehmen, wenn ihr das wollt. Ich habe das in meiner Bibel und hier in diesem Buch. Anfang des vergangenen Jahres habe ich das mir aufgeschrieben. Was kann ich heute tun, um Gott den ersten Platz in meinem Leben zu geben? Ihn mehr zu lieben. Meine Hoffnung allein auf ihn zu setzen. Völliger in der Abhängigkeit von ihm leben. Das ist Liebe. Und wir können uns fragen, was kann ich tun? Was tut Gott? Er zeigt mir seine Liebe. Wir können einen Schritt in seine Gegenwart machen. Die Bibel sagt, nahet euch zu Gott und er nahet sich zu euch. Es gibt eine Verantwortung, die wir haben. Das ist eine Anregung, das vielleicht auch mitzunehmen und darüber Gedanken machen und zu schauen, ob das eine Hilfe wäre. Was das Wichtigste im Leben ist, Gott lieben und ihm die größte Bedeutung geben.